Schön, dass du da bist bei Health Up Your Life, der FAYO-Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Mira Flatt, ich lebe leidenschaftlich gerne gesund, bilde seit vielen Jahren im Faszien-Yoga aus und habe fachliche Frauenpower-Unterstützung durch meine liebe Freundin Samira Knott. Sie ist Psychologin und unterstützt zum Thema Achtsamkeit. Und meine erfahrene Lehrerin Dr. Petra Bracht, Allgemeinmedizinerin, spezialisiert auf Naturheilverfahren. Zum Thema Ernährung bekommen wir von ihr ganz viel Wissenswertes. Wir drei Frauen haben es uns zur Aufgabe gemacht, besser gesagt, unsere Mission ist es, mehr Gesundheit in die Welt zu bringen und so viele Menschen wie möglich aufzuklären und unsere Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Wir wollen dir damit ganz viel Mut machen, deine eigene Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Denn Unwohlsein, Krankheiten und Leid fallen nicht vom Himmel. In diesem Sinne, auch in dieser Folge geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Autoimmunerkrankungen. Und liebe Petra, was genau sind denn eigentlich Autoimmunerkrankungen?
Wenn man sie ganz einfach erklären möchte, würde man sagen, es ist eine Überaktivität unseres Immunsystems, weil es einfach aufgrund der ganz vielen Aufgaben, die es zu erledigen hat, nicht mehr imstande ist, Gutes von Schlechtem zu trennen. Also es fängt ja eigentlich schon damit an, auch eine Allergie, so eine Vorstufe eigentlich von einer Autoimmunerkrankung, weil das Immunsystem gar nicht mehr weiß, ups, ist jetzt die Erdbeere eigentlich was Schlimmes oder die Haselnuss oder die Erdnuss, gegen das ich jetzt kämpfen muss? Oder aber ist es was Gesundes? Bei der Autoimmunerkrankung geht es allerdings ein Stück weiter. Da geht das Immunsystem tatsächlich gegen unseren eigenen Körper vor und zerstört ihn damit. Also ein ganz häufiges Krankheitsbild ist zum Beispiel die Autoimmunerkrankung Hashimoto. Da geht der Körper, also unser Immunsystem, hin und zerstört die Schilddrüse. Und das ist natürlich ziemlich heftig, weil die Schilddrüse ist ja unser Taktgeber für unser Leben. Ist ja für alles verantwortlich, für den Tag- und Nachtrhythmus, für viel Energie, für wenig Energie, für Temperatur, für eigentlich unseren Lebensrhythmus, für unser Leben. Und wenn der Körper hingeht und das zerstört, unsere Schilddrüse zerstört, sind wir ja eigentlich gar nicht mehr, ja, eigentlich nicht mehr in der Lage zu leben.
Okay, wow. Und gibt es neben der Schilddrüse, was sind da noch andere Erkrankungen?
Ja, Autoimmun? Also es fängt an bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also wie Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa, der Diabetes Typ 1, also das ist der die Zuckerkrankheit, die eher junge Leute bekommen. Es gehört auch die Rheumaerkrankung dazu, primär chronische Polyarthritis, aber auch die Schuppenflechte, die Psoriasis. Was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dieser kreisrunde Haarausfall, die Alopecia areata, so nennt man die in der Medizinersprache, wird auch als Autoimmunerkrankung bezeichnet. Die Multiple Sklerose gehört dazu und auch Morbus Parkinson, die Parkinson'sche Erkrankung. Das sind alles Erkrankungen von unserem Körper, die durch ein überaktives Immunsystem ausgelöst wird, das sich dann gegen sich selbst richtet.
Wow, ist eine ganz schöne Menge an Dingen, die du jetzt schon aufgezählt hast. Ich glaube, so in Deutschland sagt man, dass über 10 Millionen Menschen an einer Autoimmunerkrankung leiden. Das sind ja unglaublich viele. Mhm. Und vom Gefühl her nimmt es auch immer mehr zu. Woran liegt das denn?
Es ist nicht nur dein Gefühl, sondern es ist tatsächlich auch in Zahlen so, dass Autoimmunerkrankungen dazu, also immer mehr werden, zunehmen. Und das hat was definitiv mit unserer Art und Weise zu tun, wie wir leben. Also das gesamte Bild unseres Lifestyles spiegelt sich da eigentlich wider. Es geht natürlich, es fängt an über die Ernährung. Das, was wir heute essen, gab es vor 150 Jahren nicht. Also wenn man sich anschaut, wie Nahrungsmittel zubereitet werden oder hergestellt werden, dann kann man einfach nur sagen, ups, was passiert da? Es gibt die Zusatzstoffe, von denen wir wissen, dass viele von ihnen wirklich richtig, richtig schädlich sind. Es gibt aber auch in den Prozessen, wie Nahrung hergestellt wird, gibt es spezielle Körperanteile, Moleküle zum Beispiel, die AGEs, vielleicht hat es einer von euch schon mal gehört, die entstehen, wenn zum Beispiel Aminosäuren und Zucker zusammen erhitzt werden. Ein bekanntes Molekül ist das Acrylamid. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das war mal ein Riesenthema. Und das entsteht zum Beispiel auch in der Kruste des Brotes oder wenn wir ganz stark Dinge anbräunen. Das sind alles, das sind Moleküle, die kennt unser Körper eigentlich nicht. Aber es gibt ganz viele Fremdmoleküle.
Ich muss gerade lachen. Warum? Miras Körper kennt nur diese Moleküle, weil sie alles immer so gerne so knusprig hat.
So ein knusprig und so kross, ja.
Aber Petra hat mich auch gerade so ganz verschmitzt von der Seite angeguckt.
Weil ich sage das ja immer, das ist gar nicht gesund. Bitte weniger davon. Und es hat natürlich seinen Grund, weil es zerstört ganz viel in uns. Also erstmal macht es das Immunsystem mobil, aber wie gesagt, wenn dieses Polizeisystem, so kann man auch das Immunsystem vielleicht sagen, wenn es nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn jetzt wirklich gut oder was ist schlecht, dann prügelt das einfach auf alles ein und dann prügelt es auch auf unsere eigene Substanz ein, also auf unseren eigenen Körper. Und das ist das, was passiert. Das ist schon, also das ist einmal die Ernährung, die Lebensweise, ja. Also diese ganzen Zusatzstoffe hatten wir, AGEs hatten wir, aber auch, dass nicht genügend Nährstoffe, Mikronährstoffe da sind, zum Beispiel, das gehört dazu, oder ein Ungleichgewicht von gesunden Nährstoffen, auch Makronährstoffe, also auch gute Fette, schlechte Fette gibt es. Es gibt gute Kohlenhydrate und schlechte Kohlenhydrate. Und das sind alles Dinge, mit denen der Körper, ja, das muss er erstmal erfahren und kennenlernen. Und wenn es zu viel auf einmal ist, dann kann er nichts mehr kennenlernen. Aber es kommen auch noch solche Dinge dazu, wie zum Beispiel Quecksilber, Schwermetalle, mit denen wir immer mehr konfrontiert werden. Das sind alles Sachen, das kannte der Körper nicht. Es gab vor 150 Jahren keine Amalgamblomben, die heute immer noch eingesetzt werden, obwohl Quecksilber eine hochgiftige Substanz ist. Ich möchte in dem Zusammenhang auch ganz kurz die Impfungen mal ansprechen. Also wenn man schon zu viele fremde Stoffe in sich hat, weil man sich nicht gut ernährt hat beispielsweise und bekommt dann eine Impfung. Impfung heißt ja immer, dass das Immunsystem stimuliert wird. Aber wenn unser Immunsystem eh schon so extrem stimuliert ist und dann noch eine Impfung kommt, dann ist es überstimuliert und dann kann es zum Ausdruck oder zum Ausbruch einer neuen Erkrankung kommen. Und was man mittlerweile ganz sicher weiß, ist, dass unser Darm ganz viel damit zu tun hat. Und zwar unser Mikrobiom.
Klar, weil wo sitzt das Immunsystem?
Eben, zu 70-80%. Wo sitzt es, Mira?
Naja, im Verdauungstrakt.
Ganz genau. Und deswegen ist es auch so extrem wichtig, dass wir einen guten Darm haben. Deswegen verstehe ich nicht, wenn man sagt, bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dass es nichts mit der Ernährung zu tun hat. Unser gesamtes Leben hat was mit der Ernährung zu tun, weil wir leben davon und unser Körper erneuert sich. Früher dachte man so, er braucht 7 Jahre, bis er rund erneuert ist. Fehlinformation. Es ist wahrscheinlich 1 Jahr. Und da sind wir rund erneuert, also zu 90%, 95%, 98%. Also da ist es noch nicht so ganz sicher, wie viel Prozent es ist, aber zu dem allergrößten Teil. Und es hat natürlich was mit der Qualität unserer Nahrung zu tun, aber auch mit der Qualität der Luft, mit der Qualität der Gedanken. Stress ist so eine Geschichte, die da reinspielt. Aber auch mit zu wenig oder gar keiner Bewegung hat das natürlich auch was zu tun. Und schon sind wir wieder im ganzheitlichen Bereich.
Ich muss jetzt aber mal kurz einhaken, weil all die Empfehlungen oder all das, was du jetzt gesagt hast, gilt ja eigentlich für jede Erkrankung. Also es ist ja jetzt gar nicht so spezifisch, vielleicht auch, um das nochmal einzuordnen, also eine Autoimmunerkrankung ist nicht eine bestimmte Erkrankung, die man durch ein oder mehrere Symptome spürbar bekommt, sondern das sind eine Anzahl von Erkrankungen, die sich darunter ordnen, also von Diabetes bis Hashimoto und diverse andere, die wir ja am Anfang oder die du am Anfang genannt hattest. Mhm. Kann man dann nicht sagen, dass Autoimmunerkrankung schon fast so eine chronische Volkserkrankung ist? Also das ja, also ich kenne, der eine hat Diabetes, der andere hat Parkinson, der andere hat dies, der andere hat jenes. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass das alles unter Autoimmunerkrankungen zählt.
Ja, okay, das ist ja spannend. Aber das gehört wirklich alles dazu und es nimmt immer mehr zu. Und es nimmt deswegen immer mehr zu, weil wir einfach immer aufgrund der zu wenigen Informationen schlecht mit uns eigentlich umgehen. Aber das Spannende ist ja, und ihr werdet es immer wieder hören, und deswegen wiederholt sich ja auch eigentlich ganz viel, was wir so sagen. Aber wenn man diese Wiederholung irgendwann mal verinnerlicht, dann versteht man das auch. In dem Moment, wo du gut zu dir bist, sprich auf deine gesunde Ernährung achtest, auf deine gesunde Seele oder Psyche oder wie auch immer, indem du einfach achtsamer mit dir und den anderen umgehst und indem du dich auch bewegst, so wie es eben über ganz, ganz lange Zeitspannen auch gewesen ist, wie wir uns eben auch entwickelt haben, kommt ja alles von der Evolution her, dann können wir diesen Erkrankungen auch gegenübertreten. Tatsächlich ist es in der modernen Medizin aber so, dass die behandelt werden mit Medikamenten, diese Erkrankungen.
Was bekommt man da oder wie kann man sich das vorstellen?
Also pass auf, ganz einfach. Wenn dein Immunsystem überschießt, was brauchst du dann, damit es nicht passiert, medikamentös?
Naja, Unterdrückung.
Immunsuppressiva. Oh. Ja, und das ist genau das, was gemacht wird.
Aber das ist dann so ein Rundumschlag, das heißt auch für das gute Immunsystem, das wird auch dann dadurch geschwächt.
Es wird alles geschwächt, okay. Du hast einfach ein Immunsystem, das nicht mehr arbeiten soll. Aber das ist nicht so, dass das Immunsystem sich dann sagt, okay, danke, 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 ich ruhe mich jetzt aus. Das ist eher für das Immunsystem wie solche Backpfeifen. Also dann kriegen die einfach, die kriegen dann wirklich Haue dafür, dass sie so viel gemacht haben. Und es wird nicht gut dadurch werden, sondern die sind verängstigt. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und wenn das dann abgesetzt wird, dieses Immunsystem, dann gehen die, weil die so viel Angst haben, gehen die noch vehementer wieder dran. Also zum Beispiel ist es wirklich sehr interessant bei der Schuppenflechte oder bei Rheuma kann man das sehen. Bei Rheuma, wenn die Menschen jetzt ganz lange ein Cortisonpräparat bekommen und dann dieses Cortisonpräparat absetzen, dann gibt es eine überschießende Reaktion des Immunsystems und die Menschen haben ganz häufig dann ganz extreme Schmerzzustände, Schübe, weil das Immunsystem ist keineswegs besser dran. Es hat sich nicht erholen können aufgrund dessen, dass es unterdrückt wurde. Also man darf nicht unterdrücken, sondern man muss eigentlich eine Therapie wählen, die dem Immunsystem die Chance gibt, sich zu ordnen, sich neu aufzustellen, sich erstmal zu erholen, um sich dann neu aufzustellen. Und deswegen, was hilft am allerbesten, beziehungsweise was mache ich in der Praxis, wenn Patienten mit diesen Erkrankungen zu mir kommen? Ich mache natürlich Blutuntersuchungen, eine ganz ausführliche Anamnese, um zu sehen, wie die leben. Aber am liebsten möchte ich gerne, dass diese Menschen erst einmal...
Das schaffen, die Medikamente abzusetzen? Nein.
Ja, erstmal wahrscheinlich das Immunsystem so zu entlasten, dass keine Stressoren mehr bestehen.
Wie macht man das? Indem man fastet.
Ah, ja, okay.
Heilfasten. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ich bin gerade wieder bei dem Rheumatiker, der kommt. Und weil das ist so schön, das zu beobachten. Wenn dieser Mensch bereit ist, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal auf 10 Tage Heilfasten ein oder auch auf 2 Wochen, je nachdem, auch meistens bringen diese Menschen ja auch Übergewicht mit, dann kann man das nämlich auch länger machen. Und es sind wirklich nur die ersten 3, 4 Tage anstrengend. Und die verlieren ihre Schmerzen innerhalb von 1 bis 2 Wochen komplett. Das ist einfach unglaublich. Aber so geht es mit allen anderen Krankheiten auch im Übrigen. Deswegen ist ja diese Art, also gesund zu leben, zu fasten, ist ja eigentlich die Möglichkeit, bei allen Krankheitsgeschehen erstmal dem Organismus Zeit zu geben, sich wieder auszuruhen.
So ein Reset-Knopf.
Genau, auszuruhen, um dann geordnet die Heilung, den Heilungsweg anzutreten. Und deswegen macht es auch ganz viel Sinn, dann anschließend natürlich dafür zu sorgen, dass dieser Heilungsprozess weitergeht. Und das macht man am besten, indem man dann Intervall fastet, weil dann hat man immer wieder diese Heilungsphasen drin in den Fastenzeiten und dann natürlich mit einer pflanzlichen Ernährung, weil die heilen kann und das Immunsystem genau mit dem versorgt, was es braucht. Und halt auch den Darm. Der Darm braucht nämlich genau diese pflanzliche Ernährung für diese Darmbakterien, um dann ein gesundes Mikrobiom zu bilden. Zum Beispiel bei den Menschen, die Parkinson bekommen. Die Parkinson bekommen, konnte man retrospektiv, also im Nachhinein erkennen, dass die oftmals 10 Jahre zuvor ein heftiges Darmereignis hatten. Vielleicht ein Schub von einem ganz schweren Reizdarmsyndrom, ein Schub von einer Colitis ulcerosa oder auch ein Morbus Crohn. Also dass da wirklich ganz klar war, hey, da war irgendwas mit dem Darm, was da zu dieser Zeit war. Und 10 Jahre später entwickeln diese Menschen dann ein Morbus Parkinson.
Aber hat es nicht auch mehrere Einflussfaktoren? Also es hört sich jetzt natürlich alles sehr einfach an, aber sagt man nicht zum Beispiel auch, dass die Verbindung zwischen Aluminium und Zitronensäure, also Aluminiumrückstände im Hirn, dass die auch mit für Parkinson verantwortlich sind? Oder
können auch sein. Es gibt natürlich mehrere Sachen, aber wenn du eine wirklich jetzt zum Beispiel eine Darmerkrankung hast, und in dem Moment schon diesen Reset-Knopf drückst, dann isst du keine Fertigprodukte mehr, da ist kein Aluminium und Zitronensäure drin, die letzten Endes sich dann, also wo sich Aluminium im Hirn abspeichern kann, weil es gibt kein Auskommen aus diesem Gehirn, wenn Aluminium einmal oben im Gehirn eingelagert ist. Das sind natürlich dann alles Konsequenzen, die du dann leben würdest, wenn du schon früher anfangen würdest zu hören. Aber in der modernen Medizin wird ja meistens medikamentös behandelt und die Menschen bekommen eben nicht gesagt, was sie denn selbst tun können. Das heißt, sie leben danach ihr normales Leben, das sie schon mal in die Darmerkrankung gebracht hat, weiter. Und dann summiert sich das immer mehr auf. Und dann die Folge daraus ist, dass einfach, nicht einfach, sondern dass der Körper vehementer reagiert und hier in diesem Fall dann mit einer Autoimmunerkrankung.
Ich meine, im besten Falle ist es ja so, dass man erst gar nicht dahin kommt und eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommt. Aber was sind denn jetzt nochmal so genau die Ursachen? Also gibt es auch Kinder beispielsweise, die schon eine solche Diagnose bekommen oder ist das genetisch irgendwie schon programmiert? Kann das auch andere, vielleicht psychische Faktoren, wie sieht es da aus? Was spielt da alles eine Rolle?
Also, man hat sicherlich eine genetische Disposition. Aber ob die zutage tritt oder nicht, hat was mit unserem Lebensstil zu tun. Da sind wir schon wieder da. Also wenn jetzt jemand in der Familie einen Typ 1 Diabetes hatte, also diesen jugendlichen Diabetes, und wenn dieses Kind mit dieser Disposition von vielleicht der Mama vererbt bekommen hat, wenn das jetzt zum Beispiel die Zahnbehandlung kriegt mit Amalgamfüllungen oder aber auch alle Impfungen durchbekommt und dann zusätzlich noch ganz viel Milchprodukte zu sich nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass diese Disposition tatsächlich zum Leben erweckt wird. Mhm. Geht man damit jetzt wirklich vorsichtig um und sagt diesem Kind beispielsweise keine Milchprodukte, weil Milchprodukte ist wirklich ein Trigger für den Diabetes Typ 1. Das weiß man schon, da gibt es Studien dazu. Wenn man das zum Beispiel diesem Kind die Möglichkeit gibt, eben keine Milchprodukte zu sich zu nehmen, dann wird es wahrscheinlich kein Typ 1 Diabetes entwickeln. Und so ist es mit ganz, ganz vielen anderen Erkrankungen eben auch.
Wie sieht es aus mit psychischen Ursachen? Erkennst du da Zusammenhänge oder ja?
Also ganz klar, da würde ich auch einfach dir jetzt gerne mal den Ball zuwerfen, weil Autoimmunerkrankungen sind tatsächlich Autoaggressionserkrankungen. Also irgendwie ist da ganz viel Aggression gegen den eigenen Körper zu sehen und zu finden. Und klar hat das dann auch was mit unserer Psyche zu tun. Und dafür bist du ja verantwortlich eigentlich bei uns.
Ja, genau. Ich kann das schon auch bei vielen Menschen sehen, die mit Symptomatiken, wie du sie auch genannt hast, Petra, dann auch zu mir in die Therapie kommen. Weil dadurch, dass wir auch zusammen in deinem Gesundheitszentrum arbeiten, habe ich ja oft auch dann Patientinnen und Patienten von dir auch dann bei mir sitzen. Und da ist es ganz häufig der Fall, dass es wirklich tiefe, ungelöste Konflikte sind, die einfach unterdrückt worden sind. Also wirklich kleinere, größere Traumata, die irgendwann mal passiert sind, aber nicht behandelt worden sind, sondern einfach weggeschoben worden. Einfach ganz, ganz tief und am besten gar nicht drüber sprechen, weil es ist was Unangenehmes. Und wie das so ist mit den Energien, die wir mal haben in unserem Leben, die kann man nicht einfach auflösen und hoffen, dass dieser Stressor sich einfach in Luft auflöst, sondern das wird irgendwo im Körper eben abgespeichert. Und je nachdem, welche Prädisposition man eben mitbringt, hat jeder natürlich auch eine andere Schwachstelle im Körper. Also bei manchen geht es vielleicht dann auf die Gelenke oder auf den Darm oder generell ja auf die Schilddrüse oder auf die Stimmung, dass es dann umschwenkt in eine depressive Verstimmung, in Angstzustände. Und das sind dann auch ganz oft so komorbide Störungen, also dass quasi eine Symptomatik von einer Erkrankung gepaart ist noch mit anderen psychischen Erkrankungen und die dann zusammen auftreten. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Aber bei Autoimmunerkrankungen ist es ganz häufig so, dass eben diese Stressoren, und dafür gibt es auch Studien, dass Stress vor allem Autoimmunerkrankungen fördert, weil das ist ja so eine ständige Entzündung im Körper, so eine ständige Alarmbereitschaft. Und da kann das Immunsystem natürlich nicht runterfahren und sich zwischendurch mal entspannen, wenn auch selbst mal in 2 Wochen Urlaub oder 3 Wochen Urlaub das Unterbewusstsein immer noch auf Alarmbereitschaft ist, weil die Gedanken und entsprechend dann auch das Erleben des Körpers irgendwo noch bei der Arbeit hängt oder in einer alten Beziehung oder in irgendeinem Trauma von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Deswegen ganz klar ist auf jeden Fall ein Zusammenhang zu sehen.
Das heißt, ihr könntet beide bestätigen, dass das Zusammenspiel aus der Ernährungsumstellung, also wenn jetzt beispielsweise in dein Gesundheitszentrum ein Patient, eine Patientin kommt, die sagt, ich wurde diagnostiziert mit folgender Autoimmunerkrankung, liebe Frau Dr. Bracht, liebe Frau Knott, ich bin bereit, was zu ändern. Was genau kann ich jetzt tun? Ist das dann schon so ein Zusammenspiel aus Ernährungsumstellung und auch das Lösen von psychischen Dingen aus der Vergangenheit? Oder wie schätzt ihr das ein?
Also ist ja wirklich so, dass wir auch einen ganzheitlichen Ansatz haben. Also natürlich gehört das zusammen, weil wir bestehen aus der Psyche, unserem Körper, und wir bestehen auch aus Lebendigkeit, auch aus Bewegung. Das finde ich halt auch unglaublich wichtig, weil gerade Aggression kannst du ja auch total rauslassen, gerade über Bewegung. Das ist ja auch eine Möglichkeit, oder indem du bestimmte Dehnungen machst. Ich glaube, dass gerade Faszien-Yoga oder Yoga auch dazu beiträgt, zum Loslassen von alten Sachen, dass die hochkommen. Und das ist ja unser ja, großer Wunsch, dass Menschen sich ihren Zustand, der nicht immer schon da sein muss, wo jetzt die Autoimmunerkrankung ausbricht, sondern dass er sich den schon ganz, ganz lange, viel vorher, dass er sich das mal genauer betrachtet und eigentlich präventiv arbeitet. Das heißt also, präventiv den Rucksack leert mit den Problemen, die er sich im Laufe seines kurzen oder längeren Lebens draufgepackt hat, also psychische Probleme, aber auch indem er, bevor er krank wird, schon die Ernährung verändert und seinen Lifestyle verändert, und dass er, bevor er überhaupt merkt, dass er vielleicht eine Osteoporose bekommt, weil er sich nicht bewegt, schon in die Bewegung geht. Also das ist ja unser Traum. Prävention ist eigentlich unser Traum, aber es ist so schwer. Meistens agieren Menschen erst, wenn, naja, es gibt ja diesen Spruch, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fangen sie an und greifen nach allen Strohhalmen, die da sind. Aber es gibt noch wirklich genug, auch dann, wenn eine Krankheit da ist, was man machen kann. Gott sei Dank. Aber trotz allem wäre es unheimlich schön, wenn dieses geballte Wissen gelehrt werden könnte, überall bei Kindern schon in der Kindersprache, dass man einfach schon ganz viel für sich tun kann, damit man eben nicht so werden muss, wie man Großvater, Großmutter eben auch leiden sieht.
Was ist denn jetzt mit all den Zuhörern, die vielleicht auch schon so eine akute Diagnose haben, wenn wir denen jetzt Mut machen möchten mit unserem ganzheitlichen Ansatz? Wo würden wir da anfangen? Also ich kann mal anfangen beim Bereich Bewegung. Wie du es eben ja schon gesagt hast, spielt natürlich gerade der muskulär-fasziale Zustand eine sehr, sehr große Rolle, auch bei solchen Erkrankungen, wenn ich jetzt an Rheuma denke oder an Osteoporose oder auch eben schmerzhaften Erkrankungen, die sich über schmerzhafte Symptome äußern, haben wir meistens auch immer im Zusammenspiel mit anderen Faktoren eine muskulär-fasziale Situation, die nicht gesund ist. Das heißt, dass der Körper komplett in einer Überspannung ist. Da können auch schon Schädigungen dann vorhanden sein. Und das geht ja auch meistens anher, ne? Das ist ja wie so eine Never-Ending-Baustelle im Körper. Dann hat man dieses Symptom und auf einmal kriegt man da Schmerzen. Dann wird man irgendwie total psychisch verstimmt in Richtung Depression. Man hat nur noch Lust auf Junkfood und isst sich emotional, den irgendwie versucht man damit sowas zu kompensieren. Und ja, im Bereich Bewegung ist es auf jeden Fall super wichtig. Auch wenn ich jetzt an Diabetes beispielsweise denke, hat es natürlich einen sehr großen Faktor auch. Wie bewege ich mich? Bin ich schon im Bereich Übergewicht oder nicht? Wie funktionieren meine Hormone, meine Schilddrüse, wenn ich mich nicht ausreichend bewege? Funktioniert das natürlich auch nicht. Emotionale Blockaden können ganz, ganz tief auch in der Gitterstruktur der Faszien sitzen. Also all das spielt auch hier wieder zusammen. Das kann ich aus diesem Bereich schon mal sagen. Also wenn du jetzt schon festgestellt hast, dass du auf jeden Fall dich nicht ausreichend bewegst und darüber mehr erfahren möchtest, schau super gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Fayo Yoga. Da biete ich kostenfrei zum Mitmachen auch Übungsabfolgen an, um einfach das mal auszuprobieren. Es gibt keine Ausrede, es kann jeder mitmachen, und starte einfach jetzt damit. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich würde sagen, man kann da sehr, sehr schnell auf der körperlichen Seite auf jeden Fall eine Linderung verspüren, vor allem bei akuten Schmerzen super, super wirksam.
Ja, und je nachdem, wer da draußen jetzt zuhört, ob du jemand bist, der schon ganz lange beispielsweise Rheuma hat oder Hashimoto, du kannst genau jetzt anfangen, dein Immunsystem wieder in Ordnung zu bringen. Aber für all diejenigen, die vielleicht jetzt gerade eine Diagnose gestellt bekommen haben, zum Beispiel Hashimoto, je früher ihr anfangt, wenn ihr eine Autoimmunerkrankung habt, euer Immunsystem wieder nach ja, den Raum gebt, den es braucht, um sich zu erholen, wieder zu regenerieren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Autoimmunerkrankung ausheilen kann. Weil in der normalen Medizin heißt es, eine Autoimmunerkrankung ist nicht heilbar. Ich kann nur sagen, wenn du ganz früh anfängst, wenn du gerade die Diagnose gestellt bekommen hast, dann kannst du sehr wohl den Weg in die Heilung wieder gehen. Wenn du es schon lange hast, dann ist es etwas schwieriger. Aber auch da habe ich schon Dinge gesehen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also lass dich nicht entmutigen, sondern nimm auch jetzt wieder deine Gesundheit selbst in deine eigene Hand. Und von meiner Seite kann ich einfach nur sagen, Heilfasten, Intervallfasten, vollwertig pflanzlich, die richtigen Mikronährstoffe dazu einnehmen. Das ist der richtige Weg. Und es gibt dazu einfach auch Bücher von mir, da kannst du lesen. Oder auch, ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt so wie ich, du kannst reinschauen. Du findest
der heißt
ganz
so wie
viel,
ich.
Der heißt so wie ich. Ja, Dr. Petra
genau,
Bracht.
Dr. Petra Bracht.
Ach so, okay. Also es gibt ganz, ganz viel Wissen, was für dich, was eigentlich nur noch darauf wartet, von dir entdeckt zu werden, um dann umgesetzt zu werden.
Ja, von meiner Seite aus kann ich, also mir ist noch was eingefallen, weil du vorhin das angesprochen hast mit, wie ist das eigentlich mit Kindern und haben Kinder da jetzt auch schon, weil es gibt ja schon auch Kinder, die in frühen Kindheitsjahren etwas entwickeln, was sich dann später entweder zu einer Autoimmunerkrankung entwickeln kann oder vielleicht dann auch schon der Diabetes Typ 1 kann ja auch schon sehr, sehr früh zum Beispiel auftreten. Und wie es immer so schön ist, es ist multifaktoriell, aber was auch zumindest ein Hinweis sein könnte, zum Beispiel, wenn das Elternhaus, wo die Kinder eben leben, ein etwas ungemütliches Elternhaus ist, sage ich mal, also streiten sich die Eltern sehr oft, gibt es viel Stress, wenig Zeit für die Kinder, wenig wenig Liebe zwischen Eltern und Kinder, vielleicht sogar auch Gewalt, dass Kinder dann eher dazu neigen, etwas zu entwickeln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Kinder neigen ja auch dazu oder denken ganz oft, dass sie schuld daran sind, wenn jetzt die Eltern sich streiten, weil sie haben vielleicht was falsch gemacht und beziehen es dann auf sich. Und das ist im Endeffekt ja dieses Autoimmune, also dass der Körper
Autoaggressive
geht, und das Autoaggressive,
ne?
Genau, also der Körper geht gegen sich selbst und das Kind ist davon überzeugt, dass es vielleicht schuld daran ist, dass es vielleicht auch geschlagen wird, weil es hat was falsch gemacht oder dass die Eltern sich eben streiten oder auch vielleicht scheiden lassen und die Kommunikation vielleicht da einfach schwierig ist zwischen Eltern und Kind und auch zwischen den Eltern generell. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, noch sehr, sehr unterschätzt wird, wo es auch schwierig ist, auch mit Studien anzusetzen, gerade im Bereich auch häusliche Gewalt, wo es eine riesige Dunkelziffer einfach gibt und man teilweise ja auch diese Erlebnisse auch total verdrängt, weil sie einfach schlimm sind in der Kindheit und später als Erwachsener man das auch gar nicht mehr so reflektieren kann, was war da eigentlich mal gewesen. Also es ist auch so ein Schutzmechanismus von unserer Psyche, damit wir auch einfach weitermachen können und überleben können sozusagen. Also auch wenn man vielleicht eine Erkrankung schon hat und sich jetzt denkt, naja gut, aber ich hatte doch eine schöne Kindheit gehabt, kann es trotzdem sein, dass da auch irgendwo nochmal was im Argen liegt, wo man nachschauen könnte.
Weißt du, Samira, woran ich gerade denke, es gibt ja ganz viele Familien, die auseinandergehen, weil sich die Eltern scheiden lassen, weil es einfach nicht mehr gut geht. Das ist die eine Geschichte. Das kann sein, dass Menschen irgendwie nach einer bestimmten Zeit nicht mehr zusammenpassen. Das Problem ist nur, und das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, weshalb Autoimmunerkrankungen zunehmen. Die Schuld, dass sich Eltern trennen, empfinden die Kinder immer als die eigene, weil die denken, sie sind dran schuld, dass Mama und Papa nicht mehr glücklich sind und auseinandergehen. Und die tragen diese Schuld immer mit. Und deswegen an alle, die sich getrennt haben. Ich glaube, was eine ganz, ganz wichtige Information ist für alle getrennt lebenden Eltern, dass sie den Kindern auf jeden Fall nicht nur sagen, sondern auch spürbar vermitteln, dass nicht das Kind daran schuld war, dass sie sich getrennt haben. Das ist das, was ich immer wieder auch bei meinen Gesprächen den Eltern sage und auch wenn die Kinder dabei sind, das wirklich verbalisiere, weil das ist ein Meilenstein, glaube ich, dass Kinder von getrennten Eltern nicht darunter leiden müssen, sondern dass sie eine richtige gute Chance haben, ein gutes Leben auch später zu führen. Wenn ich denke, so dieses ganze Problem, was noch kommen wird mit den Kindern von Scheidungseltern, dass das noch ein großes werden wird und dass es genau in eben solchen Krankheiten tatsächlich auch münden kann.
Ja, auf jeden Fall. Und darum geht es auch gar nicht, finde ich, dass man nicht sagen sollte, ihr dürft euch jetzt nicht scheiden lassen, weil wenn es einfach darum nicht funktioniert, nicht. Dann ist es in dem Moment das Richtige. Also lieber diesen Schritt wagen, ja, als zusammenzubleiben, nur
um häusliche Gewalt oder
Wohle.
Sowas und was dann alles passiert.
Und dann ist es aber letzten Endes auch nicht schön fürs Kind, wenn es eben in einem Umfeld aufwächst, wo Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben. Das ist genauso ein schlimmes Vorbild für das Kind, weil das Kind später dann auch vielleicht Probleme hat, in eine wirklich enge Beziehung wieder mit einer Partnerin oder mit einem Partner einzugehen. Genau, aber so dieser Schritt zu sagen, ich trenne mich, schweife mir ein bisschen ab, aber es ist total wichtig zu sagen, wir trennen uns im Guten und ob das dann vielleicht auch Hilfe benötigt von einem Paartherapeuten, einer Paartherapeutin, das kann ja auch sein. Also ein Paartherapeut ist ja auch nicht nur dafür da, um irgendwas zu retten, sondern auch zu sagen, okay, wir wollen uns trennen, wir wollen uns scheiden lassen, aber eben im Guten. Und das ist für das Kindeswohl eben das Allerwichtigste.
Ja. Hier geht es auf jeden Fall auch wieder um das Thema Verantwortung übernehmen, also gerade an alle Eltern, die da vielleicht jetzt gerade akut auch was am Brodeln haben oder wie auch immer da in so einem Prozess vielleicht schon sind, übernehmt einfach Verantwortung, seid die Eltern und die Erwachsenen in der Beziehung und haltet einfach eure Kinder fern, legt keinen Grundstein für etwas, was darauf dann wachsen kann und sei es am Ende irgendeine blöde Autoimmunerkrankung oder eine andere Erkrankung, gebt da einfach gar keinen Nährboden für, indem ihr einfach die Verantwortung übernehmt und da achtsam handelt, würde ich sagen.
Ja, und Kinder fernhalten, hast du gesagt, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, weil Kinder spüren alles. Mhm. Kinder spüren alles. Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich mit Kindern darüber sprechen. Also natürlich immer nur so weit, wie sie es verstehen, wobei es ist ja so ein natürlicher Schalter eingebaut, dass Kinder immer nur das hören, was sie auch tatsächlich ertragen können, tun wir ja irgendwo alle, aber bei Kindern ist es, glaube ich, noch mehr verankert, dass man da keinen Fehler macht. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass Kinder an einem Prozess teilhaben dürfen, aber das Wichtigste ist, dass hier niemals von Schuld gesprochen wird, weil Schuld ist sowieso ein Begriff, den sollte man irgendwie vergessen, den sollte es gar nicht geben. Weil es gibt einfach Dinge im Leben, die passieren und es gibt Ursachen dafür, aber Schuld, das Wort, finde ich irgendwie ein ganz ungünstiges, wenn ich das mal so sagen darf.
So, also im Bereich Autoimmunerkrankungen, wenn wir da jetzt Selbstverantwortung übernehmen möchten, dann hilft uns auf jeden Fall schon mal das Wissen, dass das auch nicht vom Himmel fällt, also dass wir es auch nicht nur auf die Gene schieben können, sondern dass wir dafür selbst verantwortlich sind. Wir können uns einfach mal selbst so ein bisschen hinterfragen, das vielleicht auch mal aufschreiben, wo es vielleicht auch Zeiträume gab, das hat Petra ja schon gesagt, wo man vielleicht auch schon eigentlich weiß, da war auch mit meinem Darm was nicht in Ordnung. Einfach mal ganz ehrlich drüber nachdenken und versuchen, so ein bisschen als Detektiv Tudor zu agieren, so ein bisschen nachzuforschen, was gab es da eigentlich? Oder wenn ich ehrlich bin, gibt es da vielleicht schon auch ein Thema, was immer wieder unterschwellig mich belastet, wo ich merke, da habe ich auch irgendwie so eine Aggression in mir gegen mich selbst. Also auch wenn es nur eine Vermutung ist, versucht es einfach mal zu sammeln und euch diesem Thema mal so ein bisschen zu stellen und auch ehrlich mit sich selbst zu sein im Bereich Bewegung. Vielleicht muss ich diese Schmerzen ja nicht auf ein Krankheitsbild oder auf eine Diagnose schieben und sagen, ich habe jetzt Schmerzen, weil ich Rheuma habe und es ist halt so, deswegen nehme ich jetzt Tabletten. Sondern auch da einfach fairerweise mal sagen, was habe ich denn wirklich proaktiv dafür getan, dass ich weniger Schmerzen habe? Habe ich tatsächlich mich ausreichend bewegt? Habe ich Dehnungsübungen probiert? Alles Dinge, die wir alle tun können. Da geht es einfach manchmal um einen Schweinehund, ein bisschen mehr Selbstverantwortung. Also nicht einfach nur irgendwas einschmeißen mit der Hoffnung, dass was besser wird. Das kann, glaube ich, auch die Petra bestätigen. Das funktioniert nie. Das sind Symptome, die man damit versucht zu lindern, aber die Ursache, die kann man damit nicht bekämpfen. Und deswegen, bitte geht da in euch, überlegt mal, findet vielleicht heraus, in welchem Bereich, ob das jetzt Ernährung ist, ob das die Psyche ist oder auch die Bewegung, findet da einfach mal den Bereich, wo ihr vielleicht ein bisschen ein Defizit habt und versucht euch Schritt für Schritt immer weiter in Richtung Gesundheit zu entwickeln. Fangt bei der Ernährung an und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich alles in der Hand, was wir brauchen, um selbstbestimmt gesund zu sein.
Ja, das sehe ich auch so.
Ich schließe mich an.
Ich würde sagen, was auf jeden Fall super schön wäre, wenn du vielleicht in deinem Umfeld jemanden kennst, in der Familie oder Freunde hast, die genau dieses Thema interessiert oder die vielleicht gerade akut ganz verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, was sie tun können. Empfehle gerne diese Folge weiter. Schau auch gerne mal vorbei auf www.fajo.de. Wir haben ganz viele tolle Blogbeiträge auch zu anderen Themen schon erstellt. Und auch hier in diesem Podcast sprechen wir auch weiter über ganz viele spannende Gesundheitsthemen. In der nächsten Woche sprechen wir dann über das Thema Mikronährstoffe. Petra hatte ja auch schon am Anfang dieser Folge gesagt, dass das auch einen großen Einfluss hat, beziehungsweise auch einen entscheidenden Stellenwert im Bereich gesunde Ernährung einnehmen kann. Und wir wollen einfach darüber sprechen, ob das Sinn macht, wann das Sinn macht und wie das eigentlich funktioniert. Und wenn du darüber hinaus noch ein wenig fachliche Literatur benötigst, weil du dich ein wenig weiter mit diesen Inhalten beschäftigen möchtest, können wir dir Petras neues Buch empfehlen, das sich da nennt, magst du selbst sagen, Petra?
Klartext Ernährung.
Mhm. Was kann man da nachlesen?
Eigentlich alles zum Thema Ernährung, und zwar einmal aus wissenschaftlicher Sicht und einmal, weil ich das nämlich mit Klaus Leitzmann, Professor für Ernährungswissenschaft, zusammengeschrieben habe, und aus meiner erfahrungsmedizinischen Sicht, wie Ernährung funktioniert und welch wahnsinnige Heilkraft die richtige Ernährung hat, eigentlich Pflanzen haben, weil ich glaube, das wissen die wenigsten und das ist so wichtig.
Und ich glaube, was wirklich ganz, ganz besonders ist und wirklich ganz viel Mut macht, Petra hat eigentlich, glaube ich, zu jedem oder fast jedem Krankheitsbild auch ein Fallbeispiel beschrieben. Und ich finde, das ist einfach etwas, das ist so nah und das ist so echt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, man ist nicht alleine. Also auch wir sind für dich da, wenn du Fragen hast, wenn du etwas mit uns teilen möchtest. Super gerne. Schreibe uns vielleicht auch auf Instagram @fajo_official. Dort antworten wir immer recht schnell auf alle Anfragen.
Vielleicht zum Abschluss noch den Hinweis, wenn du jetzt für dich ein paar Dinge ausprobieren möchtest und Medikation nimmst, achte darauf, dass du das mit deinem Arzt immer wieder in Rücksprache hältst und da nicht jetzt komplett in Eigenregie handelst, dass da auch nichts schief geht. Aber ich denke, mit dem Anspruch an sich selbst zu arbeiten und mit der Idee, vielleicht zum Arzt zu gehen, zu sagen, du möchtest jetzt zum Beispiel fasten, das ist schon der erste Schritt, und schau, dass du da einen Arzt findest, der dich unterstützt und dann auch entsprechend deine Medikation wieder neu einstellen kann.
Gut. Wir hören uns in der nächsten Woche und freuen uns. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Folge wieder ein Stückchen weiter Gesundheit in die Welt gebracht haben. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt und dass du uns zuhörst.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.